Ja, vielen Dank für den wunderschönen Lobpreis, der uns hineinführt in diesen Morgen, in den Gottesdienst, in die Predigt. Es ist für mich heute Morgen eine ganz besondere Situation. Einerseits natürlich nach fast 5 Monaten oder mehr als 5 Monaten wieder hier oben zu stehen, wieder einmal hier oben zu stehen. Der andere, dass es dann sozusagen die letzte offizielle Predigt ist, in der Dienstphase von nahezu 40 Jahren, 38 Jahren werden es insgesamt sein. Wenn alles gut geht, werdet ihr ja uns nächste Woche dann verabschieden hier. Und dann endet eine lange Zeit, dann enden viele Jahre als Pastor. Also schon eine besondere Situation. Eine besondere Situation auch in diesem Jahr 2025, weil es dann ein Übergang ist in eine neue Lebensphase. Für uns beide sozusagen, denn wir gehen in den Ruhestand. Die Rente ist schon zumindest für meine Frau beantragt, für mich noch nicht. Das dauert noch ein klein wenig. Aber wir sind tatsächlich in diesem Jahr, gehen wir beide in die 66 rein. Und meine Frau geht ja da immer ein bisschen voran. Und dann ziehe ich hinterher. Und bei unseren Geburtstagen ist es so, dann lesen wir auch gerne den Jahrespsalm, den Geburtstagspsalm sozusagen. Das wäre in diesem Fall halt für dieses Jahr der Psalm 66. Und den haben wir auch Anfang des Monats oder letzten Monat gelesen. Und hatten den Eindruck, das kann zu unserem Jahrespsalm werden, der uns mit uns geht, der uns Impulse gibt, der Wege, Inspiration aufzeigt. Sozusagen unser Route 66. Wenn wir dann in die 66er hinein, dieses Jahr hineingehen. Und als ich dann abzeichnete vor ein paar Wochen, dass ich an diesem Sonntag nochmal hier die Predigt halten darf, dass das passt, dass es auch körperlich und überhaupt geht und hineinpasst, dann war natürlich die Frage, worüber predigen und welchen Text, wie fasst man irgendwas zusammen. Dann dachte ich, warum nicht einfach unseren Psalm nehmen, den Jahrespsalm 66. Auf den ersten Blick ist das gar kein besonderer Psalm, nicht wie die anderen Psalmen, die man auswendig lernt, Psalm 103 oder Psalm 23. Aber es ist doch auch ein Psalm, der den einen oder anderen Spruchkartenvers auch drin hat, unter anderem der letzte Vers, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das haben wir tatsächlich auch zu Hause irgendwo auf dem Tisch liegen und fiel mir dann auch auf, dass es Psalm 66 ist. Und so bietet er, auch wenn man dann hineindenkt, den liest und irgendwo sich da Gedanken macht, auf einmal fällt einem unheimlich viel ein. Und heute Morgen ist das Thema einfach Psalm 66, indem wir ihn in Abschnitten lesen und dazu unsere Gedanken weitergeben. Und das werden wir tatsächlich heute Morgen gemeinsam tun. Inge und ich dann abwechselnd. Es ist auch ein Novum. Ich habe gesagt, gut, das letzte Predigt, mehr als rausschmeißen können Sie uns nachher nicht. Also machen wir das zusammen und wollen euch einfach von dem, was uns an Gedanken gekommen ist, hoffen, dass der Heilige Geist das dann aufgreifen kann, so verwenden kann, dass es auch für euch zur Inspiration wird, zur Ermutigung, zur Stärkung. Einfach eine gute Speise wird an diesem Morgen. Und dann haben wir vor wenigen Tagen entdeckt, dass der Wochenspruch für heute, gibt vielleicht manche, die Losungen lesen noch und dann den Wochenspruch, den Sonntagsvers dann auch lesen, dass der tatsächlich auch aus Psalm 66 stammt. Kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Und dann dachten wir, gut, es passt. Es ist für heute Morgen dran, dass wir Psalm 66 miteinander lesen. Ganz kurz einen Überblick über den Psalm. Bei näherem Hinschauen, wenn ihr das nachher das mitverfolgt, mitlest, mithört, dann sind da eigentlich 2 Gebete miteinander verbunden. Der erste Teil des Psalms ist ein Hymnus, ein Loblied der Gemeinde, das dankbar die großen, wunderbaren Taten Gottes besingt und dann auch versucht, die ganze Welt, alle, da mit hineinzuziehen in dieses Lob. Und der zweite Teil, das merkt man dann, dann wird in Ich-Form gesprochen, ist ein einzelner Beter, der in seiner Not erhört worden ist, der dann sein Lobgelübde, sein Opfer vor Jahwe bringt, ins Heiligtum einzieht und dort erzählt die Wunder Gottes, die er in seinem Leben vollbracht hat und davon erzählt. Diese beiden Psalmen, die eigentlich getrennt sein könnten, die sind zusammengestellt worden. Warum? Vielleicht hat der Ich-Beter empfunden, es ist richtig gut, wenn man da noch einen größeren Hymnus voranstellt, aber vielleicht auch einfach deswegen, dass man die beiden Gebete zusammengestellt hat, damit deutlich wird, der Einzelne, das ist in Israel so der Fall, der Einzelne ist mit seiner Geschichte immer eingebettet in eine größere Geschichte. Der Einzelne ist wichtig, der Einzelne ist im Blick Gottes, aber die Hilfe und die Rettung, die der Einzelne erfährt, das hat seinen Ursprung und seine Quelle in dem Gott, der in der Geschichte, der in seinem Volk in Israel besonders handelt und der in der Welt handelt. Und deshalb ein sehr interessanter Psalm. Inge liest uns jetzt den ersten Teil vor und wird ihre Gedanken dazu sagen und dann geht's weiter.
Puh, das ist sicher etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, dass wir hier im Doppelpack da vorne stehen. Aber ich mach's halt. aber ich möchte es euch gleich zu Anfang sagen, was ich hier weitergebe. Das soll gar keine Predigt sein. Das überlasse ich gerne Martin. Es sind einfach nur meine Gedanken, die mir beim Lesen unseres Jahrespsalms wichtig geworden sind und in die ich euch gerne mit hineinnehmen will. Und dazu lese ich jetzt den ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 8. Jubelt Gott zu all ihr Länder, singt Psalmen zur Ehre seines Namens, lasst sein Lob auf herrliche Weise erklingen. Sagt zu Gott, wie ehrfurchtgebietend sind doch deine Taten. Wegen deiner großen Macht müssen selbst deine Feinde unterwürfig vor dich kommen. Alle Länder werden sich anbetend vor dir beugen und dir Psalmen singen. Ja, deinen Namen werden sie besingen. Kommt und seht, welch große Taten Gott vollbracht hat. Erhaben und erschreckend zugleich ist sein Handeln an den Menschen. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Trockenen Fußes konnte unser Volk auch den Jordan durchqueren. Dabei freuten wir uns über unseren Gott. In seiner Macht herrscht er für immer und ewig. Seine Augen blicken wachsam auf die Völker. Widerspenstige Menschen sollen es nicht wagen, sich gegen ihn zu erheben. Preist ihr Völker unseren Gott, lasst mit lauter Stimme sein Lob erklingen. Jetzt trinke ich noch mal kurz was. Dieser Psalm ist wie alle anderen Psalmen wahrscheinlich auch ein Lied und beginnt mit einer Aufforderung zum Jubel, zum Jauchzen. Und der Psalmist oder der Sänger, der ist sowas von begeistert von Gott und er erwartet sogar, dass die ganze Erde, die alle Länder mit einstimmt in diesen Jubel. Er möchte mit seiner Freude andere anstecken, der Funke soll überspringen. Ich war bisher nur einmal in meinem ganzen Leben in einem Fußballstadion. Und das hat eigentlich auch schon gereicht. Der Lärm und der Jubel dort ist nämlich so unglaublich groß, gewaltig, wenn tausende Leute da zusammen sind. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie soll es erst sein, wenn Abertausende, noch mehr als tausend, 10.000 mal tausend, soweit das Auge blickt, eine riesige Menschenmenge für Gott jubelt, für Gott ruft und schreit und ihm das Lob bringt, aus voller Kehle, aus ungeteiltem Herzen. Alle Länder werden dich anbeten. Und ich finde, da liegt auch irgendwas Prophetisches mit in dem Vers. alle Länder, alle Völker. Das noch längst nicht stimmen alle Länder und alle Völker in dieses Lob für Israel mit ein. Da kommt noch was. Aber jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Nachzulesen in Philipper 2. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zur Freude zurückkommen, obwohl es da viele kulturelle Unterschiede gibt, wie Menschen ihre Freude zum Ausdruck bringen. Finde ich es nicht unnatürlich, wenn man das durch Tanzen macht, durch Lachen, durch Jubeln. Und da machen es uns kleine Kinder vor, die es noch nicht abtrainiert bekommen haben, sich zu freuen. Die freuen sich so ganz spontan. Unsere Lieder, die wir am Gottesdienst singen, die sind nicht nur Lückenfüller. Die füllen nicht nur einfach irgendwie eine Zeit aus. Ich finde es auch schön, wenn wir im Lobpreis Gott im Mittelpunkt stellen, wenn wir etwas begreifen von seiner Güte und von seiner Macht, von seiner Treue. So heißt es in Vers 3. Wie ehrfurchtgebietend sind deine Werke. Und in der Elberfelder, da heißt es noch ganz drastisch, wie furchtbar sind deine Werke. Furchtbar und das passt irgendwie nicht zusammen. Vielleicht, wenn wir nach bestimmten Worten suchen, für unwahrscheinlich gut, für unmöglich schön, oder dann heißt es furchtbar schön, ehrfurchtgebietend halt. Ihn achten und ihn ehren für das, was er ist und was er tut, was er für uns getan hat und was er immer noch tun will. Und er befreit aus dem Machtbereich des Bösen und der Finsternis. Das ist ein Grund zur Freude und zum Jubeln. Und bei diesem Jubel, da geht es um Gott selber. Wir haben es heute Morgen auch schon gehört. Denn er ist heilig. Er hat alles getan. Er ist in allem zu sehen. Es geht um ihn und es beginnt mit der Befreiung seines Volkes Israel aus Ägypten. Er teilte das Meer. Das Volk kam trockenen Fußes durch. Er zeigt seine Macht. Es ist die Macht der Befreiung von Feinden. Und das Volk Israel ist uns vorangegangen. Wir durften als Christen daran teilhaben. Das freut mich so sehr. Und auch dieser Aspekt ist sehr wichtig. Am letzten Sonntag habe ich mitbekommen, dass das auch im Abenteuerland sogar ein Thema war. Und die Kinder haben da ein schönes Blatt Papier gestaltet mit weißes Papier mit Wellen, so blauen Wellen. Und da ging ein Weg, ein Sandweg da mittendurch. Und ich finde es so wunderschön, wenn wir unseren Kindern diese Geschichten, diesen reichen Schatz für ihr Leben auch weitergeben dürfen. Was wir hier als Eltern und Großeltern und als Kinder Mitarbeiter weitergeben, das hat einen unschätzbaren Wert. In 5. Mose 4, Vers 9, da heißt es, nun hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen, alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden.
Jawohl. Stichwort Erinnerungskultur, die da am Ende angesprochen wurde. In Israel, im hebräischen Denken, gibt es eine ganz besondere Art von Erinnerungskultur. Das jüdische hebräische Denken ist da anders. Nicht so sehr, dass man versucht, das damals irgendwie in das Heute hineinzuholen, dass man sich erinnert an längst Vergangenes, sich fragt, was hat denn das für eine Bedeutung noch für heute? Vielleicht ist das alles schon so lange her, dass es kaum mehr wahr ist irgendwie. Man versucht, irgendwie was zu erinnern und irgendwas in das Heute hineinzuholen, sondern eigentlich ist es genau umgekehrt im hebräisch-biblischen Denken. Das Heute geht in das hinein, was damals war. Man versucht, sich hineinzusetzen, wird eingeladen, wird aufgefordert, Teil von dem zu sein, was geschehen ist. Das ist sehr interessant. Die jüdische Tradition geht schon davon aus, dass jeder Einzelne wichtig ist in seiner Zeit, dass er aber immer in einer großen Kette steht der Generationen, die Zeit übergreift. Und dann wird es zum Beispiel besonders deutlich in dem Fest, im Passafest, wo dann in der Liturgie, in dem, was dazu gelesen wird, in den Geschichten und dem Drumherum, wie man Passa feiert, in der sogenannten Haggadah von Passa, dann gibt es auch einen entscheidenden Satz. Und der heißt, in jeder Generation soll ein jeder sich selbst so betrachten, als sei er selber aus Ägypten herausgeführt worden. Das heißt, in jeder Generation so intensiv dabei sein in diesem Geschehen, was damals geschehen ist, dass man sagt, da bin ich dabei gewesen, da war ich mit dabei. Also vielleicht auf den ersten Blick fragt man sich, was ist da der Unterschied? Es ist ein riesengroßer Unterschied in der Bewegungsrichtung. Ob ich versuche, irgendetwas, was war in der Vergangenheit, in das Heute hineinzuholen, für mich bedeutsam zu machen, oder ob ich in das Geschehen hineingehe, das da einmal geschehen ist. Und für uns, wenn man es übertragt, wenn man es anwendet, heißt es, dass wir nicht so sehr bemüht sind, Gott in unsere Geschichte hereinzuziehen oder Jesus und sein Weg und sein Tun in unsere Geschichte hereinzuziehen. Was hat das noch Bedeutung für mich? Sondern eigentlich geht es im Glauben, in der Hingabe, in der Nachfolge darum, dass wir uns in Jesus hineinversetzen dürfen, in sein Weg, in sein Geschehen, das zeitübergreifend ist. Und die Bibel im Neuen Testament fasst das nachher in dem Wort in Christus sein. Wir sind in Christus. Also nicht irgendwie versuchen, etwas von ihm für uns fruchtbar zu machen. Das ist so ein sehr individuelles Denken in unserer Zeit, sondern uns selber in diese große Geschichte einzeichnen, hineinversetzen, einladen lassen durch den Heiligen Geist, hineinversetzen lassen. Also Erinnerungskultur, eben Geschichte Gottes, er ist der lebendige Gott, das übergreift die Zeiten und er ist immer derselbe. Und das, was damals geschehen ist als Rettungstat in Ägypten, am Schilfmeer, am Kreuz, ist heute noch genauso lebendig und genauso stark und real und hat nichts eingebüßt durch das, dass es in der Vergangenheit war. Und wir dürfen Teil davon sein. Deshalb auch dann die Aufforderung, die Einladung, kommt und seht und sprecht. Alle Welt soll Gott zujubeln, ihm das Herrlichkeitslob geben. Das, was damals in Israel passiert ist, was sie erfahren haben an der Rettung, am Schilfwehr. Gott hat in die Geschichte eingegriffen, er hat seine Macht gezeigt. Das betrifft nur Israel, nicht nur Israel selber, die Menschen damals, sondern das hat Bedeutung für die ganze Welt. Alle Menschen sind eingeladen, diesem Gott zu begegnen. Jahwe hat sich offenbart. Er ist der Herr der Geschichte, er hat Macht, er ist die Majestät und auch die fremden Völker sollen darin mit einbezogen sein in dieses Lob. Sie sind eingeladen, auch ihren Beitrag zu bringen. Und umso mehr, Inge hat es ja schon angedeutet, das ist ein, ja man sagt sich, warum dieses kleine Volk, das wirklich unbedeutend ist, lädt ein und sagt, alle Völker, lobt unseren Gott, der einzige Gott ist, der Herr der Geschichte ist. Und nachher weitet sich diese prophetische Perspektive natürlich in Jesus, wenn schon im Alten Testament die wunderbaren, ehrfurchtsgebietenden Taten Gottes, sein Handeln, Aufforderung sind, dass alle Welt das erkennt und mit dazu einstimmt, um wie viel mehr im Neuen Testament, wenn es dann heißt, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde getragen hat und der Welt Sünde trägt, oder Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Oder wenn Jesus am Ende sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Da weitet sich der Horizont. Es ist nicht nur für wenige. Die Welt ist eingeschlossen und ist im Blick und soll hineingezogen werden in das große Lob Gottes. Und das wird hier in diesem Psalm nochmal durch eine besondere Wendung auch hervorgehoben, wenn es da in Vers 4 heißt, man soll sprechen, zu Gott sprechen, wie wunderbar, wie ehrfurchtgebietend, wie nora sind doch deine Taten. Blend mal die nächste Folie ein. Das Hebräische heißt da nora maasecha. Und dieses Wort Nora hat eine besondere Bedeutung, das wird zweimal auch hier in diesem Psalm erwähnt. Und man kann es eben nicht mit einem Wort speziell nur übersetzen. Die Übersetzung hier, die wir vorgelesen haben, die fasst das schon zusammen und sagt, wie erhaben und Ehrfurcht gebieten zugleich sind deine Taten. Inge hat es angedeutet, die eine Übersetzung übersetzt, wie wunderbar sind deine Taten, die andere übersetzt, wie furchtbar sind deine Taten, wie herrlich sind deine Taten, wie heilig. Also man kann dieses eine Wort nicht mit einem Wort im Deutschen übersetzen. Da ist sogar ein ganzes Spannungsfeld mit eingeschlossen in diesem Wort Nora. Das haben die Israeliten erlebt, als sie am Schilfmeer unterwegs waren. Sie sind trockenen Fußes ans andere Ufer gekommen. Die ägyptische Streitmacht ist versunken im Meer. Die Prophetin Mirjam hat die Pauke in die Hand genommen und hat vorgesungen, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und dann feiert ganz Israel das wunderbare, ehrfurchtgebietende Wirken Gottes, das herrliche Wirken Gottes, die Errettung. Das ist die eine Seite. Eine andere Seite dieses Geschehens wird in der Mishnah geschildert. Die Mishnah ist der Basistext des Talmud, also ein wo die jüdischen Rabbinen und Gelehrten ihre Kommentare, ihre Sicht der Dinge zu den Bibelstellen weitergeben. Und in der Mishnah, also in diesem ursprünglichen Text, da wird auch ein Kommentar zu diesem Geschehen am Schilfmeer gegeben. Und er ist sehr interessant. Es ist einfach eine Erzählung oder ein Kommentar. Als die Ägypter im Meer versanken, da fragten die Dienstengel Gott, ob sie nun auch jubeln dürften. Gott aber sprach, meine Kinder versinken im Meer und ihr wollt jubeln? Man kann sagen, was man will, also die alten Israeliten, die hatten schon auch ein Gefühl für die andere Seite. Die haben da Einblick bekommen, dass dieses wunderbare Wirken Gottes, was für die eine zur Rettung geführt hat, für den anderen der Untergang war. Und wenn auf der Erde gejubelt wurde, zu Recht gejubelt wurde über die Rettung, im Himmel sagt Gott, das sind auch meine Kinder. Im Himmel herrschte, zumindest nach der Einschätzung der Mishnah, kein Jubel, sondern da wurde auch die andere Seite wahrgenommen, was das bedeutet. Und das ist oft so, indem wie unsere Welt verläuft, wie die Dinge geschehen, dass es verschiedene Seiten gibt, dass es verschiedene Momente gibt und dass das wunderbare Wirken Gottes erhaben, ehrfurchtgebietend, ja auch furchtbar und schrecklich tatsächlich sein kann. Und dass sich dieses Handeln Gottes allem vorschnellen, plakativen Bewertungen entzieht. Gott ist größer als unser Schwarz-Weiß. Und dieses steckt in dem Nora drin, dieser Heiligkeit und Größe Gottes. Auch wenn wir über Ostern nachdenken, wissen wir, das Leben, das neue Leben, das Jesus uns gebracht hat, ging durch Karfreitag hindurch. Auch da kommt es zusammen. Dieser Jubel, die Freude über das Leben, die Rettung, die Erlösung und die doch Jesus den Weg ans Kreuz gekostet hat. Die Frage an uns, wie kann wie kann mein Leben transparent sein für diesen großen, heiligen Gott? Dass es dieses Spannungsmoment, das auch da ist, dass es das aufgreift. Gott ist wunderbar, herrlich, erhaben, ehrfurchtgebietend. Wie können wir dieses Lob Gottes ihm angemessen bringen? So viel zu diesem Abschnitt. Inge fährt mit dem nächsten.
Also, ich mache es nicht so lang. Der nächste Abschnitt ist von Vers 8 bis Vers 12. Und da heißt es, preist ihr Völker unseren Gott. Also, wir haben das vorhin schon gelesen, das ist nochmal der Anschluss. Preist ihr Völker unseren Gott, lass mit lauter Stimme sein Lob erklingen. Er belebt unsere Seele und bewahrt unsere Füße vor dem Stolpern. Ja, Gott, du hast uns Prüfungen ausgesetzt. Du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Du hast uns ins Fangnetz geraten lassen, hast drückende Lasten auf unseren Rücken gelegt. Du hast nichtswürdige Menschen über uns hinwegtrampeln lassen, wie über besiegte Feinde. Ins Feuer sind wir geraten, ins Wasser ebenso. Aber du hast uns herausgeführt und mit Überfluss beschenkt. In Vers 8, da wird die Aufforderung zum Loben nochmal wiederholt, und in den folgenden Versen, da lesen wir plötzlich was von schlimmen Ereignissen, von Stolpern, von schweren Prüfungen, von Läuterungen, von Fangnetzen, schweren Lasten. Und ja, dann fragen wir uns, wie kann man da jetzt eigentlich Gott noch Loblieder singen? Ich erinnere mich an die Geschichte von Paulus und von Silas im Gefängnis. Sie haben Gott laut Loblieder gesungen. Und dann gab es plötzlich ein Erdbeben. Und die Grundfesten des Gefängnisses wurden geöffnet, die Fesseln lösten sich. In dieser ausweglosen Lage, da hatten sie noch Grund gefunden zum Loben. Die haben sich daran erinnert, was Gott schon alles getan hatte. Das stand ihnen ganz lebendig vor Augen. Und auch der Psalmist, der weiß, dass letztlich Gott hinter allem steht. Er weiß, dass ihm nichts entgleitet. Und dass er aus ausweglosen Lagen sicher herausführt. Da gibt es ein Aber, Gott hat. In Vers 12, aber du hast uns herausgeführt und mit Überfluss beschenkt. Er kennt nämlich auch die alten Geschichten von der Erlösung und Befreiung des Volkes Israel. Und dieses Volk, das existiert immer noch, weil Gott damals für sie gestritten hat. Und er tut das bis heute immer wieder. Genauso auch vor 2000 Jahren, als Gott Mensch wurde und damit die Möglichkeit geschaffen hat, sich mit ihm zu versöhnen durch seinen Sohn. Auch das ist einer von vielen Gründen, die uns zur Anbetung bringen können. Und der Psalmist ist ehrlich. Der schmiert uns keinen Honig um den Mund. Er zeigt auf, dass Gott uns zwar erzieht, wenn uns Schlimmes passiert, uns dabei aber nicht schadet, weil er uns verändern will, vom Herzen her, von innen raus. Und ich denke, das nennt man so Läuterung. Und Silber wird im Brennofen, im Feuer geläutert. Und dann kommt was ganz Schönes zum Vorschein. Auch wenn manche drückende Last aus eigenem Verschulden auch entsteht, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Und wer lässt sich als Erwachsener gerne erziehen? Vielleicht vom Ehepartner? Oder vom Vorgesetzten? Oder von noch höheren Mächtigen? Was auch immer. Aber wie sieht's mit Gott aus? Darf er uns dreinreden? Mir sind die letzten Monate und vor allem die ersten Wochen nach Martins OP noch ganz deutlich in Erinnerung. Das waren raue Wege, viele Geduldsproben, eine Achterbahn der Gefühle. Aber vergleichsweise gibt es immer noch viel, 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 viel schlimmere Sachen auf dieser Welt. Das wissen wir alle. Aber mir hat es erstmal ausgereicht. Und ich denke, Gott weiß, wie viel er einem Menschen zumuten kann und darf in jeder Situation. Und ich war sehr, sehr oft entmutigt. Wir haben viel gebetet, wir haben viel geweint und dabei immer auch Psalmen gelesen und Lieder gehört, die wir schon lange kannten und die uns nochmal auf ganz, ganz neue Art ganz, ganz tief ins Herz gefallen sind. Ihr habt uns im Gebet begleitet und das war spürbar. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal von mir aus ganz, ganz herzlich Dank dafür sagen, dass wir durften die Hand Gottes einfach entdecken und erleben, dass er uns weder dem Wasser noch dem Feuer überlassen hat, wie es in Vers 12 zum Ausdruck kommt.
Okay, ich bin noch nicht fertig anscheinend.
Doch, du wolltest noch einen Vers lesen. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. In der Tat, dieser Abschnitt, dieser zweite Teil des Hymnus, der irritiert ein wenig. Es wird wiederum aufgerufen, Gott das Lob zu bringen, ihm zu huldigen, weil er ist der, der ins Leben führt, der die Seele belebt, der in die Freiheit führt, der Leben im Überfluss gibt. Und doch im gleichen Atemzug, wie das erwähnt wird, im gleichen Atemzug ist davon die Rede, dass Gott prüft, läutert, Bedrängnis zulässt, sogar, dass Menschen uns über das Haupt fahren, wie es Luther übersetzt, dass er Situationen zulässt, die sich anfühlen, als ob man durch Feuer und Wasser geht. Wie passt das zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Aber da wird in dieser Zusammenstellung eine ganz, ganz tiefe Wahrheit angesprochen. Ein Geheimnis, das sich dann später in der Person Jesu noch einmal in einer viel, viel, viel umfassenderen Weise zeigt. Aber auch etwas, was in unserem Leben spürbar wird und wo wir Vergleichbares in kleinem Maßstab erfahren. Ich versuche das mal mit einer persönlichen Geschichte, uns da etwas hinzuführen. In 38 Jahren als Pastor, da gibt es ja immer mal wieder auch Situationen, Abschnitte, wo sich bestimmte Widrigkeiten und unschöne Dinge und so weiter einfach ein bisschen zusammenballen und so ein Knäuel geben, das einem Unbeschwertheit und Lebensfreude und so weiter auch ein bisschen rauben will. Und als ich, es war noch in Elmendingen, schon viele Jahre her, gerade einmal in so einem Durchgang drin steckte, da hat mich ein 20 Jahre älterer Bruder gefragt, wie es mir denn so gehe. Und ich wusste, dass dieser Bruder, das war ein ganz lieber Bruder, mir wohlgesonnen, ein Beter und ein Fürbitter, nicht in Gemeindeleitung oder leitender Mitarbeit, aber einer, der einfach Gemeindeleben auf dem Herzen hatte, mitgetragen hatte, der auch sich um persönliches Ergehen gesorgt hat und der konstruktiv war, der mit seinem Herrn lebte, der viel betete und sich vom Geist auch leiten ließ. Und dann dachte ich, okay, wenn der mich fragt, wie geht's dir, dann ist jetzt mal die Gelegenheit, wirklich zu sagen, wie es mir geht. Und ich habe mich da an den Text da so in etwa gehalten, der hier im Psalm steht und sagt, oh, es fühlt sich an, als ob es durch Feuer und Wasser geht. Ich fühle mich missverstanden, ungerecht behandelt. Außerdem stecke ich da im Fangnetz von Beziehungskonflikten und Beziehungskisten drin und bin also drunter und drüber. Und es fühlt sich an, als ob da nichtswürdige Menschen mir über mein Haupt trampeln. Also ich habe das anders gesagt, aber ich habe nichts Unbiblisches gesagt. Nur das, was hier im Psalm ja auch drin steht. Und er hat sich das angehört, kurz angehört. Und dann hat er gesagt, Martin, im Vergleich zu dem, was Jesus ausgehalten und für uns gelitten hat, ist das alles nicht der Rede wert. Also ob das jetzt seelsorgerlich sensibel war, ist eine ganz andere Frage. Ich habe auch was anderes erwartet. Ich habe schon ein bisschen erwartet, dass er dann halt auch tröstet, aufbaut, Verständnis zeigt und versteht, in was ich drinstecke. Aber ich wusste, erstens, er hat recht und zweitens hat er auch recht. Also es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Und auch wenn es vielleicht nicht immer dran ist, das so direkt zu sagen, in der Situation war es für mich dran. Und ich habe kapiert, es liegt letztlich und zuallererst an mir selbst, dass ich zu diesem Paket, das ich mit mir schleppe, ein neues Verhältnis, ein anderes Verhältnis finde. An niemand anderen sonst. Ich kann da meine Brüder, die in Gemeindeleitung oder was immer die Schwierigkeiten waren, die kann ich nicht ändern. Aber das Paket, das ich da trage, was mich belastet, was mich da ein bisschen jetzt halt Lebensfreude rauben will, das kann nur ich selber ändern. Und da braucht man ein neues Verhältnis, muss sich zu Menschen, aber auch zu Gott und zu Jesus Christus in ein neues Verhältnis setzen. Und das hat er deutlich gemacht. Jesus hat so viel für uns getragen. Ihm blieb auch Leiden nicht erspart. Er hat an Leiden gehorsam gelernt, wie es der Hebräerbrief sagt. Und aus dem, was er auf sich genommen hat, obwohl er absolut nichts selber dazu irgendwo verschuldet hatte, aus dem, was er an Leid und an Not und an Hingabe, an Sterben nachher auf sich genommen hat, ist ein großer, großer, unfassbar großer Segen erwachsen. Das ist eine Transformation, die wirklich die Welt und die Geschichte total verändert hat, die wir feiern eben an Ostern mit den Worten der Auferstehung, dem neuen Leben, das angebrochen ist. Und was auch immer, wer auch immer wir sind in allererster Linie, sind wir durch Jesus mal Kinder des Vaters im Himmel. Und der Vater im Himmel hat auf alle Fälle Interesse daran, uns auch ein bisschen ähnlicher zu machen wie Jesus. Und wie macht er das? Indem er in unserem Leben auch einige Situationen zulässt, die ähnlich sind wie das, was Jesus getragen hat. Dass wir Dinge erleben wie Bedrängnis oder ungerechte Behandlung oder Einsamkeit oder dass wir nicht verstanden werden, dass wir abgelehnt werden, dass Leid und Not auch in andere Dimensionen und Schmerzen in unser Leben hineinkommt. Und dann ist die Frage, was macht das mit uns? Macht es uns bitter? Lässt es uns verbittern? Oder macht es uns besser? Im Englischen kann man das also sehr schön als Wortspiel fassen. Und ich habe bei Rick Warren den Satz gefunden eben, let your pain make you better, not bitter. Let your pain make you better, not bitter. Das ist immer wieder die Herausforderung, in die wir dann hineingestellt werden. Wenn wir es dann tatsächlich schaffen, mit Gottes Gnade etwas loszulassen, etwas aus der Hand zu geben, auch zu vergeben, uns nicht aufzulehnen, in der Situation einmal nicht auf unser Recht pochen, dann kann durch das, was wir dadurch leiden, manchmal, vielleicht manchmal auch, was sich wie Sterben anfühlt, dann kann dadurch manchmal viel Segen und viel Gutes entstehen. Für unsere Beziehungen im engen Kreis, vielleicht sogar für Gemeinde und vielleicht sogar für viel größere Zusammenhänge. Es mag einen Preis kosten, es mag Kraft kosten, aber es ist es wert. Das heißt nicht, ich sage nicht, dass wir immer uns als Fußabtreter benutzen lassen sollen oder als irgendwas. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber es gibt bestimmte Situationen, wie damals, als der Bruder in mein Leben hineinsprach, dann wusste ich, jetzt in der Situation ist es dran, dass ich mich um mich kümmere und wie ich innerlich stehe und nicht wie die anderen drauf sind und unterwegs sind. Gott ist der Gott, der die Seele belebt, der ins Leben führt, der herausführt und in Freiheit führt, der beschenkt mit überfließender Gnade auch, und das ist seine große Macht, durch Leid und Schmerzen hindurch.
Dann lese ich jetzt den letzten Abschnitt von Psalm 13, also von den Versen 13 bis 16. Ich will zu deinem Haus kommen mit Tieren für das Brandopfer. Ich will dir meine Gelübde erfüllen, die über meine Lippen kamen, die mein Mund ausgesprochen hat, als ich in Not war. Masttiere will ich dir zum Brandopfer bringen, Fettstücke von Widdern für das Rauchopfer. Rinder und Ziegenböcke will ich für das Opfer zubereiten. Kommt und hört mir zu, ihr alle, die ihr Ehrfurcht vor Gott habt. Ich will erzählen, was er für mich getan hat. Kommt und hört mir zu, ihr alle, die ihr Ehrfurcht vor Gott habt. Ich will erzählen, was er für mich getan hat. Zu ihm rief ich mit lauter Stimme, mein Mund war voll seines Lobes. Hätte ich dabei böse Absichten im Herzen gehabt, dann hätte der Herr erst gar nicht auf mich gehört. Aber Gott hat mich wirklich erhört. Mein Gebet hat er vernommen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Gnade nicht entzogen hat. Jetzt muss ich mal gucken, irgendwas habe ich jetzt durcheinander gebracht. Aber wir haben ja alle Zettel hier. Genau. Der Psalmbeter, der wird vom stillen Beobachter jetzt zum Aktivisten. Denn Gott hat eingegriffen und er möchte Gott Brandopfer bringen. Das ist erstmal etwas befremdlich für uns. Und ich bin ja schon froh, dass Gott das nicht von uns fordert. Denn wo sollen die ganzen Tiere herkommen? Geht gar nicht. Und mit Versprechungen oder Gelübden ist das auch schon eine Sache für sich. Da lesen wir oft in der Bibel, dass das Volk Israel, wenn es in Schwierigkeiten war, zu Gott gerufen hat. Dann haben sie auch getan, was er von ihnen verlangt hat. Sie sind umgekehrt vom bösen Weg. Aber sobald sich die Lage irgendwie gebessert hatte, da fiel das Volk wieder der Trägheit der Masse zum Opfer. Im Lauf der Zeit vergaßen sie nämlich wieder, was Gott gemacht hatte und haben sogar für andere Götter ihre Opferstätten wieder errichtet. Und alles ging so wie vorher auch immer wieder weiter, oft sogar noch schlimmer, bis zum nächsten Unglück, bis zur nächsten Krise. Im Psalm 50 heißt es, wer Dank opfert, der preist mich. Und dazu brauchen wir nicht mal Tiere schlachten. Denn wir sind selber das lebendige Opfer, wenn wir Gott danken. Das sind die 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt und ihnen aufgetragen hatte, sich den Priestern zu zeigen. Und an der Stelle finde ich es auch sehr interessant, dass diese Aussätzigen erst auf dem Weg zum Priester gesund geworden sind. Und einer, der hat es dann gecheckt, der ist umgekehrt und hat Jesus gedankt. Und ich glaube, dieses Danken, das bringt einfach in eine Beziehung zum Geber. Da ist Leib, Seele und Geist miteinander, die sind mit beteiligt. Das ist wohl auch mit lebendigem Opfer gemeint. Wir tun was, wir werden aktiv und machen nicht nur Lippenbekenntnisse. Meine 2 Brüder und ich, die wurden als Kinder von unserem Vater dazu angehalten, uns zu bedanken, wenn wir was bekommen hatten. Das kennt ihr ja sicher auch alle. Aber er hatte noch Varianten da drin, mein Vater. Wir sollten nämlich den Leuten in die Augen gucken und ihnen die Hand geben. Das war schon ein ganzer Körpereinsatz. Und es war nicht immer leicht für ein schüchternes Mädchen wie mich. In der vergangenen Zeit gab es immer wieder Momente, an denen ich Gott gesagt habe, dass ich bei Gelegenheit allen erzählen will, was er Gutes an uns getan hat, sollte sich unsere Lage, Martins Lage und damit auch meine, wieder zum Besseren wenden. Das ist jetzt heute auch der eigentliche Grund, weshalb ich hier stehe. Mein kleines Gelübde. Das fällt wahrscheinlich oder schon ganz bestimmt unblutiger aus, als es der Psalmbeter so aufwendig mit den Opfern zum Ausdruck gebracht hat. Aber leicht fällt es mir wirklich nicht. Und ich habe auch immer die ganze letzte Woche gedacht, wie komme ich da jetzt drum rum? Aber ich möchte, wie es der Psalmist auf seine Weise tut, Gott gegenüber meinen Dank aussprechen und auch gerne etwas weitergeben davon, was ich, was wir erlebt haben, und damit ermutigen, wer Gott für mich und uns war und immer noch ist. Ich möchte diese alten Geschichten nicht vergessen, die ich in Gottes Wort nachlesen kann. Und ja, das ist so wertvoll und kann mich in notvollen Zeiten einfach daran erinnern, was er Gutes getan hat. Siehe Psalm 103. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dein Leben vom Verderben erlöst, dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was Gott in der Vergangenheit getan hat, das kann er auch in Zukunft wieder tun, weil wir wissen und haben es erfahren, dass Gott ein starker Fels ist, der hält, was er verspricht. Und so habe ich für mich auch einen ganz neuen, tieferen Blick, ganz neue Dimensionen vielleicht, wenn man so will, auf das Gebet gewinnen dürfen. Und es darf da in drei zeitliche Dimensionen hineingehen und ist mit Lob und Dank verbunden. Alles ist miteinander verwoben und verknüpft. Es ist wie so ein Kreis, der sich schließt. Und das Ende, das ist immer wieder ein Anfang. Nämlich erstens geht es mir darum, dass ich Gott loben will und danken für das, was er in der Vergangenheit getan hat. Und zweitens, ich will ihm jetzt und in der Gegenwart, schon im Voraus dafür danken, dass er auch drittens in Zukunft aus Krisen herausführen wird, weil wir es schon erleben durften. Und dann sind wir schon wieder am Anfang bei dem, was war. Das absolute Vertrauen darauf, was Gott tun wird, ohne es schon vorher zu sehen, das ist gar nicht immer leicht, für mich nicht. Und da ist vielleicht tatsächlich eine prophetische Sicht beim Psalmbeter vorhanden, die dürfen wir auch einnehmen. Alle Länder werden sich anbeten vor dir beugen, sie werden das machen. Ein bekannter Schriftsteller sagt, am Ende ist alles gut. Aber wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Der Blick in die Zukunft schließt das Erinnern an Vergangenes mit ein, wenn wir in erneute Krisen geraten. Das ist unser ganzes Leben so. Wir sind in der Lebensschule drin, da kommen wir nicht drum rum aus der Nummer. Aber dann können wir irgendwann sagen, weiß noch damals, als es uns so schlecht ging, damals, als so viele für uns gebetet haben, da hat Gott uns doch wieder herausgeführt. Da haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren haben wir das erleben dürfen, immer wieder. Schauen dankbar zurück. Und wir wollen es auch dankbar im Blick haben, dass er uns alle, auch in der Zukunft, gute Wege führt. Amen von meiner Seite.
Ja, ich kann das nur, will das nur noch unterstreichen. Er ist tatsächlich der Gott, der unser Gebet nicht verwirft und seine Gnade nicht von uns wendet. Ein kleiner Gedanke möchte ich doch noch anfügen, weil das so interessant ist zu diesem letzten Abschnitt. Die Übersetzungen, gerade in den Vers 17, geben nicht ganz her, was im Urtext drin steht. Und das ist noch ein interessanter Aspekt. Vers 17 heißt es zum Beispiel bei NGÜ, was wir hier gelesen haben, zu ihm rief ich mit lauter Stimme, mein Mund war schon voll Lobpreis. Oder zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. In der Not schreit der Beter und der Mund ist schon voll Lobpreis. Aber die wörtliche Übersetzung, das, was eigentlich im Urtext drinsteht, ist noch ein bisschen anders. Da steht eigentlich so, wenn man es übersetzen will, zu ihm schrie ich mit meinem Mund, aber unter meiner Zunge war bereits ein Rühmen, ein Erhöhen. Zu ihm schrie ich mit meinem Mund, aber unter meiner Zunge. Wir sollten jetzt mal vielleicht uns gegenseitig in den Mund schauen, was so unter unserer Zunge sich befindet, weil das ist ein Ort, den wir eigentlich nicht sehen, der verborgen ist, der tiefer drin ist. Also der Schrei, der Notschrei, die Klage, die war auf der Zunge. Aber der Beter sagt, drunter, da hat sich schon was formiert, was wieder durchbrechen will an Lob, an Dankbarkeit, an Gewissheit, dass Gott Wunder tun kann, dass da Erhörung kommt, dass Gott da ist und mit dabei ist. Also ich sehe das so, wir müssen auch in aller Not, bei allem Klagen und Leid, nicht irgendwo Gott was vorspielen und sagen, jetzt sind wir sehr stark und können auch noch loben und danken und schon und so weiter und so fort. Nein, da ist Klage da, da ist der Notschrei da. Aber was ist tief im Herzen da? Das ist die verborgene Dimension, an der wir dann nicht nur in so einer Notsituation arbeiten, sondern unser ganzes Leben lang. Dass im Herzen schon etwas da ist, was sich nachher aufmachen kann, nach außen, nach oben drängen, doch an Gewissheit, dass Gott da ist, dass er die Dinge in der Hand hält. Und so kommt eben in diesem letzten Abschnitt des Psalmes nochmal die verborgene Dimension unseres Herzens in den Blick, zu der wir aufgefordert sind, an ihr zu arbeiten und dieses Herz, die Motive, das, was tief drin ist, darauf Acht zu haben und zu schauen, dass es gesund bleibt. Wie es in Sprüche heißt, mein Sohn, meine Tochter, achte auf meine Rede, neige dein Ohr zu meinen Worten, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich möchte kurz noch zusammenfassen. Wir haben der erste große Gedanke dieses Psalmes, den wir mitnehmen, ist, Gott ist wunderbar, er ist erhaben, er ist herrlich, er ist größer als alles, was wir uns vorstellen. Das, was er tut, ist nicht im ersten Blick unserer Bewertung zugänglich. Es hat vielleicht noch viel, viel Größeres im Blick. Wie bleiben wir transparent für diese große Majestät Gottes, für seine Heiligkeit. Denn wir sind ja aufgefordert, und das ist unsere eigentliche Bestimmung, dass wir etwas sind zum Lob Gottes. Wer sich noch an Leben mit Vision vor vielen Jahren erinnert, da hieß es, die erste Bestimmung unseres Lebens ist, dass wir zur Freude Gottes geschaffen sind, zu seinem Lob. Epheserbrief kreist es auf und sagt, Gott hat uns Jesus Christus erwählt, dass wir etwas sind zum Lob seiner herrlichen Gnade. Deshalb die erste Frage auch an mich, dass man nicht abgebrüht wird. Dass man über die vielen Jahre und all das, was man erlebt, nicht irgendwo in eine Gleichgültigkeit, in eine Routine hineinkommt, vielleicht auch in eine Wohltemperiertheit. Nein, Gott ist es immer wieder wert, dass das Herz brennt, das Feuer brennt, dass Leidenschaft da ist für ihn und für sein Tun. Und das ist eine Frage, wie wir diese Ausstrahlung leben, diese Transparenz leben, persönlich, aber natürlich auch als Gemeinde, wie wir Gottesdienste feiern, die diesen Gott ehren und groß machen. Der zweite Gedanke, den ich wahrscheinlich und wir auch noch mitnehmen werden in die nächste Lebensphase, da wartet auch noch einiges an Dingen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Was Rick Warren eben sagt, let your pain make you better, not bitter. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist nicht etwas, was man abgeschlossen hat. Das darf man in jeder Situation wieder neu lernen. Und dann eben auch darauf achten, was liegt uns denn, was ist denn tief in unserem Herzen drin? Was ist da unter der Zunge verborgen, was aufstehen will, um Gott Lob und Ehre zu geben? Wir wollen noch eine kurze Zeit von Lobpreis haben miteinander. Wir haben alte Lieder ausgewählt. Sebi und Benjamin werden sie uns singen und uns mit hineinnehmen, dass wir kommen, um Gott die Ehre zu geben. Ich lade uns alle ein, in diesen drei Liedern nochmal in besonderer Weise uns auf Gott hin auszurichten. Denn es ist einfach immer Zeit, ihn anzubeten, ihn zu ehren für das, wer er ist und was er tut. Lieber Herr, danke, dass du ein großer Gott bist. Danke, dass du die Zeiten umspannst. Danke, dass du der ewige Gott bist und in deiner Majestät unvergleichlich. Danke, dass dein Handeln gut ist und gerecht, heilig und wunderbar. Herr, und ich möchte einfach nur bitten für mich und für uns alle, lass uns da hinein, immer mehr hineinwachsen, dass wir transparent sind für deine Größe und für dich. Dass wir dir und deiner Herrlichkeit nicht im Wege stehen, sondern dass wir etwas davon widerspiegeln dürfen. Und so auch einladend sind, andere mit hineinzunehmen in Jubel, in Freude, in Lob und Anbetung. Danke, Herr, du bist ein großartiger Gott. Wir ehren dich und wir beten dich an. Amen. Wir dürfen gerne dazu aufstehen.